Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Wir wollen jetzt zwei Filmschaffende würdigen, die Kinogeschichte geschrieben haben und die in der vergangenen Woche von uns gegangen sind. Am Donnerstag ist Peter Bogdanovich mit 82 Jahren in Los Angeles verstorben. Mit Francis Ford Coppola, Arthur Penn und Robert Altman gehörte Bogdanovich zu den Wegbereitern des New Hollywood Kinos. Und auch der gestern verstorbene Sidney Poitier war ein Wegbereiter. 1964 war er der erste Schwarze, der einen Oscar erhielt. 1967 war er dann der erste Schwarze, der eine weiße Frau küsste. In einem Interview erzählte er einmal, dass er und seine Eltern in armen Verhältnissen auf den Bahamas gelebt hätten, ohne Strom, ohne große schulische Ausbildung. Aber die Eltern haben ihm immer Selbstbewusstsein mit auf den Weg gegeben.
I knew we had no money. Still, I was taught that I was someone. We had no electricity and no running water. Still, I was taught that I was someone, you see. I had very little education. A year and a half, in fact, was all the schooling I was exposed to. Still, I knew that I was someone.
Soweit Sidney Poitier vor einigen Jahren in einem Interview mit Oprah Winfrey. Im Studio ist Anke Lewicke, um beide Verstorbene zu würdigen. Anke, beginnen wir mit Sidney Poitier, das Selbstbewusstsein, das seine Eltern ihm beigebracht haben. Inwiefern zeichnet es auch die Filmfiguren von Sidney Poitier aus?
Naja, als einziger schwarzer Arzt in einem Krankenhaus verlässt er in Joseph Mankiewicz' Film Der Hass ist blind aus dem Jahr 1950 das Behandlungszimmer, weil er den Rassismus, der ihm entgegenströmt, dem will er sich nicht länger aussetzen. Und solche Momente findet man eigentlich immer wieder in seiner Karriere, wo, also erst beobachtet er immer seine Gegenüber, schaut sich die ganzen rassistischen Äußerungen an, wie sie auf ihn herabschauen. Und indem er lange Zeit still hält, führt er die eigentlich auch immer vor, seine Weißen gegenüber. Aber dann wehrt er sich oder schlägt auch mal buchstäblich zurück, wie in dem Film in Der Hitze der Nacht aus dem Jahr 1967. Da spielt er einen Ermittler in Mississippi mit seinem weißen Kollegen, sucht er einen weißen Tatverdächtigen auf, reicher Mann, der immer noch so ja, in der Südstaatenzeit lebt. Und statt die Fragen von ihm zu beantworten, gibt er ihm eine Ohrfeige. Und was macht eben Poitier? Er schlägt zurück. Also das war eine sehr symbolische Ohrfeige.
Und eine sehr legendäre Szene.
Ja, und was ich so gut und interessant finde, wenn er dann als Arzt weiter ermittelt oder also weiter praktiziert und eben als Kommissar weiter ermittelt, dann macht er das nicht, um den Weißen zu zeigen, er kann es genauso gut oder er kann es besser, sondern er macht es dann deshalb, weil er einfach auch an andere Werte und Ideen glaubt, also dass man als Arzt eben Menschenleben retten kann und dass es ihm als Kommissar oder Detective eben um eine moralische Wahrheit, um Gerechtigkeit auch geht. Und genau das sind diese Momente, die sein Selbstbewusstsein ausmachen und warum er auch häufig so souverän und ruhig und selbstbestimmt auftritt.
2002 hat Sidney Poitier ja den Ehren-Oscar für sein Lebenswerk erhalten. Und viele, viele afroamerikanische Schauspieler, Regisseure beziehen sich immer wieder auf ihn. In diesem Jahr gewann Denzel Washington als zweiter schwarzer Darsteller einen Oscar. Und bei seiner Rede hat er sich bei Poitier bedankt, in dessen Fußstapfen er treten wolle. Aber gleichzeitig hat sich Poitier in seiner Karriere auch immer wieder Vorwürfen ausgesetzt. Seine Rollen seien nur Alibi-Funktionen in einem weißen System gewesen. So war häufig die Kritik. Wie ist er damit umgegangen?
Ja, das hat er schon sehr ernst genommen. Das hat er auch immer wieder aufgegriffen, gerade dann in den Filmen, die er als Regisseur selbst realisiert hat. Da sollte es dann nicht nur den einen Alibi-Schwarzen geben, die sollten wirklich mehr aus der afroamerikanischen Lebensrealität kommen. Aber du hast es ja gerade auch erwähnt, es waren 40 Jahre fast dazwischen, zwischen diesen beiden Oscars für einen schwarzen Darsteller. Und wenn man dann da nochmal zurückgeht, dann muss man einfach sagen, als eben Sidney Poitier anfing, da gab es für Schwarze keine ernstzunehmenden Rollen. Sie waren eigentlich nur so Funktionsträger, um vorgeführt zu werden. Und mit diesen Klischees hat er natürlich einfach immer gebrochen. Also seine Figuren sind immer wirklich mit Leben ausgestattet gewesen. Das hat sie ausgezeichnet. Und in fast all seinen Filmen geht es eben auch um rassistische Themen. Auch in dem Film Rate mal, wer zum Essen kommt, wo er dann das erste Mal eben eine weiße Frau küsst. Da ist er jenseits seiner Hautfarbe. Einfach der ideale Schwiegersohn wird so auch von den liberalen Schwiegereltern angenommen. Aber trotzdem werden in dem recht versöhnlerischen Film auf Fragen aufgeworfen, wie wird es denn Kinder einfach ergehen, wenn sie aus einer Mischehe kommen? Also das ist wirklich der Rassismus, ein Leitmotiv durch seine Filme und durch sein eindringliches Schauspiel, finde ich, wurde auch immer jenseits der Geschichte was erzählt. Das ragte immer ins Leben rein und die Lebenswirklichkeit ragten durch seine Figuren auch immer in seine Filme hinein.
Also festhalten kann man, dass Sidney Poitier nicht nur ein eindrücklicher Schauspieler war, sondern auch ein Brückenbauer zwischen Schwarz und Weiß. Und in gewisser Weise, wenn wir jetzt mal überleiten, war auch Peter Bogdanovich ein Brückenbauer. Und zwar zwischen, naja, kann man so sagen, vielleicht zwischen Kunst und Kommerz. Denn er hat mit großer Leidenschaft dafür gestritten, dass das Kino in all seinen Facetten eine Kunstform sei. Für ihn waren die großen Studioregisseure auch Autorenfilmer. Anke, inwieweit war denn Bogdanovich da auch so ein Sprachrohr für das New Hollywood-Kino?
Naja, die Regisseure des New Hollywood-Kinos haben sich ja vielfach an der Nouvelle Vague orientiert und die Nouvelle Vague hat ja wiederum die ganzen großen Regisseure des klassischen Hollywood-Kinos der 1930er, 40er Jahre gefeiert. Also sie haben eben Leute wie John Ford oder Fritz Lang oder Howard Hawks zu Autorenfilmer erklärt. Und genau dafür hat sich Peter Bogdanovich dann eben auch immer eingesetzt. Er hat gesagt, das sind nicht nur Handwerker gewesen und das ist nicht nur Unterhaltungsware gewesen, sondern das waren wirklich Regisseure mit einem eigenen Stil und das ist durchaus ein künstlerischer Stil gewesen. Das war sein Kampf als Filmkritiker, den er ausgefochten hat und er hat ja auch als Filmkritiker angefangen, dann hat er Reihen im MoMA kuratiert und dann wie viele andere Regisseure, etwa Francis Ford Coppola oder Scorsese, hat er ja in der Roger Corman Factory angefangen. Da wurden originelle Fließband-Horrorfilme gedreht, also wie am Fließband, aber man konnte eben was lernen. Und da hat er seinen ersten Film gemacht, Bewegte Ziele. Und da ist es schon drin, die Verehrung für das klassische Hollywood-Kino. Da spielt Boris Karloff, der Frankendarsteller, mit. Er spielt einen Schauspieler, der weiß, dass seine Zeit abgelaufen ist. Ein junger Drehbuchautor, vielleicht auch ein bisschen das alter Ego von Peter Bogdanovich, versucht ihn wieder zu motivieren. Gleichzeitig geht es aber auch um einen Amokläufer. Und dieser Handlungsstrang ist dann auch wiederum so typisch für das New Hollywood-Kino gewesen, weil es ja auch immer um US-amerikanische Zustandsbeschreibungen ging und eben um eine Gewaltbereitschaft, die sich eben seit den 60er Jahren in den USA ausgebreitet hat und die New Hollywood-Regisseure eben auch immer registriert und festgehalten haben.
Die Karriere von Peter Bogdanovich währte ja nicht so lange. Nach Iswas Dog hat er einen Flop nach dem nächsten gelandet und auch die Kritik hat ihn nicht geschont. Was ist da passiert? Warum konnte er an seine Erfolge nicht anknüpfen?
Ja, also einmal heißt es immer wieder, 1980 hat er sich ja in das Playmate Dorothy Stratton verliebt und die wurde dann von ihrem Ex-Freund umgebracht. Das hat ihn aus der Bahn geworfen. Aber ich hatte es ja schon versucht zu erwähnen, es gab in seinen Filmen auch immer den nostalgischen Blick zurück auf das Hollywood der 30er Jahre. Und vielleicht wäre es ein Regisseur gewesen, der in dem Studiosystem besser hätte arbeiten können. Da waren die Fronten klar, da konnte man sich reiben, das waren andere Produktionsbedingungen. Und darüber hat er ja auch viel in seinem grandiosen Interviewbuch mit Orson Welles geredet, der auch immer gesagt hat, er sei eigentlich zu spät gekommen, er wäre im Studiosystem auch besser aufgehoben gewesen. Und es sind so tolle Interviewbücher, die er dann noch gemacht hat oder die tollen Audiokommentare bei den John Ford-Filmen. Also er war eigentlich immer ein Anachronist, sah auch ein bisschen so aus mit seiner Brille und seinem Seidentuch, hat aber immer für das Kino gekämpft und wir müssen mal sagen, er hat ja auch 4 Meisterwerke hinterlassen, also Paper Moon, ein Roadmovie durch die USA der großen Depression oder Iswas Dog, hat eine tolle Screwball-Comedy mit Ryan O'Neill und Barbara Streisand und da hat er gezeigt, dass er wie sein großes Vorbild Howard Hawks auch eigentlich in allen Genres zu Hause war.
Anke Lewicke über Peter Bogdanovich und Sidney Poitier. Beide sind in der vergangenen Woche gestorben.